In Christus grüße ich alle sehr herzlich. Danke für die herzliche Begrüßung. Und ich freue mich einfach, den Gottesdienst hier miterleben zu können. Ich danke Gott für diesen Termin, den er uns gibt mit ihm. Immer wieder ein Geschenk, finde ich, ein Gottesdienst, zusammengerufen zu sein von ihm selber. Und er verbindet uns durch seinen Geist uns hier und er verbindet uns durch seinen Geist mit Menschen überall auf der Welt, die er auch zusammenruft. Und wenn man sich mal klar macht, wo die sich überall treffen, so wie hier, wie in einem schönen Gemeindesaal, andere in Kapellen, in Domen und andere in Verstecken und im Untergrund und in Kellern und in Wohnzimmern, wo es gefährlich ist, Christ zu sein, überall dort ist unser Herr, so wie auch jetzt hier. Er schenke uns auch jetzt in der Predigt ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Und bevor ich den Predigttext lese, ein kleines Rätsel. Und zwar habe ich so einen kleinen Gegenstand mitgebracht, der nimmt uns sozusagen mit in das Umfeld, aus dem unser Predigttext kommt, was da passiert ist. Was ist das? Ja, das ist eigentlich gut schon gesagt. Sieht aus wie ein Weberschiffchen, ja. Boah, also das ist ja schon, man merkt, Wetter ist das Zentrum der deutschen Hochseefischerei. Also ja, genau. Also der Predigttext nimmt uns mit hinein zunächst mal ins Fischermilieu. Wir hören auf ein Wort heiliger Schrift aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Lukas 5, 1 bis 11. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, wie er von Gott sprach. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und wuschen ihre Netze. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszurudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Leuten. Anschließend sagte er zu Simon: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu zerreißen drohten. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote so beladen, dass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an fängst du keine Fische mehr, sondern gewinnst Menschen für mich. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Das Thema der Predigt: Fisherman's Band. Fisherman's Band. Wagen wir die Nähe zu den Personen hier. Das Erste, was wir erleben, wir haben es gehört, ist ein Menschenauflauf. Alt und jung, groß und klein treten sich da wirklich auf die Füße. Alle recken die Hälse, sperren die Ohren auf. Was gibt's denn da zu sehen? Ein Strandartisten vielleicht? Oder ein Zauberkünstler mit tollen Tricks? Alles andere als das, auch wenn viele ihn damals dafür gehalten haben. Jesus aus Nazareth steht dort am Ufer. Und was Jesus zu bieten hat, das ist vom Feinsten und ist vom Reinsten, ist Originalton Wort Gottes. Nirgendwo sonst gibt's das und dann auch noch umsonst. Und die Leute merken, hier werden wir nicht verschaukelt, hier geht es wirklich um Gott und um uns. Das heißt nicht, dass ihnen einfach alles aus der Seele gesprochen wäre, was dieser Prediger Jesus zu sagen hat. Gottes Wort, so ist es nun mal, bürstet auch schon mal kräftig gegen den Strich, wenn man sich darauf einlässt. Jedenfalls, er redet zu Herzen, dieser Jesus, Mensch, Jude und Gottes Sohn. Doch wie eng er mit Gott verbunden ist, die Entdeckung machen einige erst im Verlauf dieser Begebenheit. Einstweilen hört man begierig zu, eine Handvoll Fischer, wohl auch, stelle ich mir vor, zunächst eher beiläufig, sie waschen derweilen ihre Netze. Hält das noch? Entschuldigung. Ist das bitte okay? Okay. Naja, man muss halt wissen, das ist mein Kopf ist für die Technik eine große Herausforderung. Ich habe einen dicken Kopf. Also, die Fischer waschen derweilen ihre Netze. Einige Gedanken dazu. Erstens, Jesus tritt in ein Leben. Das, was hier geschieht, ob das nicht oft ähnlich dort passiert, wo Gottes Wort gepredigt wird. Menschen kommen zusammen, hören zu. Mancher vielleicht zunächst nur mit halbem Ohr. Damals am See dort mag der eine oder andere ja auch erstmal ein bisschen abgelenkt gewesen sein. Am Strand von Kapernaum herrschte schließlich keine Friedhofsruhe. Irgendwann macht Jesus eine Pause, schaut sich um, sieht zwei Boote am Ufer liegen, kommt auf Simon Petrus zu und spricht mit ihm, tritt in sein Leben, was so anfängt, dass er in sein Boot tritt, um vom Wasser aus zu predigen. So ist Jesus besser zu verstehen. Das fällt ja auf, Jesus sieht sie alle und er nimmt den Einzelnen wahr und er findet Anknüpfungsmöglichkeiten. Ich denke, dass auch die Glaubensgeschichte vieler Menschen heute so beginnt, dass jemand sozusagen, wie Petrus damals das mit dem Boot macht, dass jemand Jesus etwas borgt. Hier war es ein Boot. Wir wissen aus dem Evangelium, an anderer Stelle war es ein Esel, ein junger Esel. Und heute, da hörte ich von einer Gemeinde in Kasachstan, die baute eine Kapelle. Es war so schwierig, an das nötige Baumaterial heranzukommen. Was passierte? Ein Mann kam mit einem LKW, er war noch kein Christ und sagte, ich habe viele Steine, die könnt ihr sicher gebrauchen und bezahlen braucht ihr sie auch nicht alle. Das hätte die Gemeinde auch gar nicht gekonnt. Also das gibt es. Menschen stellen für Gottes Sache etwas zur Verfügung, Zeit, Geld, Steine, ein Grundstück, ein Auto. Das kann so vieles sein, obwohl sie ihn selber noch gar nicht richtig kennen, so wie Petrus Jesus erst kurz kannte, aber das sollte sich ja ändern. Petrus borgt Jesus sein Boot und stößt ein paar Meter vom Ufer ab. Und hier fällt mir schon auf, dass Petrus nicht sagt, Meister, willst du nicht erstmal beim alten Zebedäus fragen, ob der dir vielleicht sein Boot leiht? Petrus, als er es mit Jesus zu tun bekommt, schiebt ihn überhaupt nicht weg. Ich denke, er freut sich, dass er Jesus etwas zur Verfügung stellen kann. Jesus tritt in ein Leben. Und wie er das macht, wie eine solche Glaubensgeschichte beginnt, das kann sehr unterschiedlich sein. Wenn wir das jetzt erzählen würden, einander erzählen würden, mögen viele ja oft auch getan haben, da merken wir, Gottes Gnade ist doch ziemlich bunt, oder wie er das begonnen hat. Seine Möglichkeiten sind unbegrenzt und sie bringen einen wirklich immer wieder zum Staunen. Ein junger Mann, den ich persönlich sehr gut kenne, musste aus dem Irak fliehen. Sein Weg zum Glauben begann so, dass Jesus ihm im Traum erschien mit der Botschaft, du sollst mit jemandem die Bibel lesen. Das wollte dieser junge Mann erst überhaupt nicht. Und dann, nicht lange danach, passierte genau das. Gott brachte ihn mit einem Christen aus seinem Heimatland zusammen, der las mit ihm in der Bibel und wurde sein Gehilfe zum Glauben. Der zweite Gedanke, Jesus trifft auf verunsicherte Menschen. Man darf nicht vergessen, Petrus war an dem Morgen ein ganz, ganz müder Mensch. Die lange Nachtschicht auf dem See war ein einziger Schlag ins Wasser gewesen. Kennen wir das? Wir geben unser Bestes und wir beten um Gelingen. Petrus war ein frommer Mann. Wir hoffen auf Erfolg, aber was herauskommt, ist nicht der Rede wert, so wie bei Petrus. Kein Fisch im Netz, das hieß erstmal kein Geld für die Familie. Und darüber hinaus geriet Petrus doch zumindest an den Rand der Frage, Herr, warum hast du mir und uns deinen Segen jetzt versagt? Und eine Erfahrung, wie Petrus sie hier macht, die sorgt ja in der Regel für gedrückte Stimmung. Das sind doch offenbar jene Zeiten, in denen ein Mensch schon mal anfangen kann, sich als Versager zu fühlen oder jedenfalls erstmal nur seine Ruhe haben will. Und wenn wir an einem solchen Punkt sind, wisst ihr, inmitten tiefer Verunsicherung, genau dort holt Jesus uns ab. Wo wir, wie man so sagt, unsere Wunden lecken, mischt Christus sich ein, gibt einen Auftrag und will uns seine Wunder sehen lassen. Wichtig ist, dass wir Vertrauen haben, auch in diese Art Therapie unseres Herrn. Ein drittes, beherzter Gehorsam als Reaktion. Man sollte ja meinen, dem Simon wäre das Ruder aus der Hand gerutscht, als er diese Anweisung Jesu hört. Fahr hinaus aufs Wasser, wo es tief ist, und werf die Netze aus. Das ist eine einzige Zumutung für einen Fischereiexperten wie Petrus. Muss der Mann nicht gedacht haben, ja, wie soll der Zimmermannssohn aus Nazareth auch etwas vom Fischen verstehen? Am helllichten Tag in der Mitte des Sees wirft kein normaler Fischer das Netz aus, weil sich um die Tageszeit in der Region kein normaler Fisch aufhält. Manch einer hätte vielleicht abgewunken. Anders Petrus. Meister, sagt er, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, doch weil du es sagst, will ich es wagen. Ist uns eigentlich klar, was für ein Vertrauen dieser Mann hier in Jesus investiert? Meister, all mein Fachwissen lasse ich jetzt beiseite und mögen die Leute über mich lachen. Ich gebe mich in deine Hand. Sind auch wir bereit, eigentlich das, was wir von Jesus klar verstanden haben, was er uns gesagt hat, dass wir es dann auch tun, selbst wenn das manches Kopfschütteln hervorrufen sollte, selbst wenn ein ganzer Erfahrungshorizont dagegen spricht. Petrus wagt hier das Unglaubliche, was man normalerweise nicht macht. Wagen wir das Unglaubliche, nicht weil es Aufmerksamkeit garantiert, sondern wenn es ein Auftrag von Jesus ist. Gehorsam ihm gegenüber nimmt es nämlich mit allen möglichen Gegenargumenten auf und ist stärker. Fahrt hinaus, sagt Jesus, und werft draußen das Netz aus. Fahrt hinaus. Nicht fischt in der Nähe des Ufers ein wenig im Trüben, sondern fahrt hinaus. Ich denke, dass es für Menschen im Volk Gottes oft so ein Aufbrechen gibt, ein sich mit dem Boot vom Ufer abstoßen und auf den See hinausfahren. Weit hinaus, sagt der Herr. Ich denke an Abraham. Als er den Ruf Gottes gehört hatte, brach er auf, brach in ein neues, unbekanntes Land auf, weit hinaus. Oder da denken wir vielleicht an Ananias in Damaskus. Dem sagt Gott, du sollst dich jetzt um Saulus kümmern, der ist hier in die Stadt gekommen. Und der Saulus, so ein berüchtigter Mann, und Ananias hat anfängliche Bedenken, aber dann geht er. Die äußere Entfernung von dort, wo Ananias wohnte, bis zu dem Ort, wo Paulus Quartier hatte, die mag gar nicht so weit gewesen sein in Damaskus, aber das war innerlich eine Strecke, die sich in sich hatte. Fahrt hinaus, sagt Jesus, und werft weit draußen das Netz aus. Weit draußen. Was für Möglichkeiten. Wir beten zum Beispiel für vom Evangelium noch unerreichte Volksgruppen in entlegenen Gegenden der Erde, und das ist gut so, aber zugleich leben ja Menschen aus aller Herren Länder bei uns. Eine junge Frau aus unserer Gemeinde erzählte vor einiger Zeit, in dem Ort, wohin wir gezogen sind, haben wir türkische Nachbarn. Neulich dachte ich, du könntest die Frau doch mal zum Tee einladen. Und sie kam gern. Sie war überrascht und sagte, über 10 Jahre wohnen wir hier, mich hat noch nie jemand eingeladen. Auf Jesu Wort hinausfahren. Und wisst ihr, das muss ja gar nicht ans andere Ende der Erde gehen. Es kann sich in unserer eigenen Straße ereignen. Ich fand ein Gebet und es zeigt diesen Weg. Herr Jesus, du hast uns aufgetragen, dein Evangelium allen Völkern und in alle Länder zu bringen. Doch in einer Reihe von Ländern ist es verboten, dein Wort zu lehren. Du aber schickst Menschen von dort zu uns. Viele von ihnen brauchen Asyl, andere kommen zur Ausbildung hierher. Wir wollen gastfreundlich sein und ihnen mit deiner Liebe begegnen. Mach sie hungrig nach unserer Freundschaft, Herr, begierig darauf, in unsere Häuser zu kommen und bereit, mit uns zum Gottesdienst zu gehen. Richte es so ein, dass sie einige Jahre bleiben können, schließlich können sie durch uns dich kennenlernen und deinem Ruf zum Glauben folgen. Sende doch bitte besonders viele aus Ländern, in denen Missionare nicht arbeiten dürfen. Sorge dafür, dass sie gut verteilt im ganzen Land sicher wohnen können, sodass viele Gemeinden und einzelne Christen mithelfen können. Dein Auftrag unter diesen Menschen soll eins unserer Hauptanliegen sein. Wir wollen lernen, ihnen dein Evangelium verständlich zu machen. Leite du uns, Herr, beim Arbeiten und Beten. Auf Jesu Wort hinausfahren. Ein Rentner-Ehepaar in Peru erlebt mit einer jungen Christin Folgendes. Täglich betreut diese Studentin sie, hat ihr nötiges Einkommen so, und anfangs, wisst ihr, ist ihr zum Davonlaufen. In dem einen Zimmer Radiogedudel, im anderen Fernsehseifenopern und in der Küche lärmt der Wellensittich. An eine Unterhaltung ist nicht zu denken. Nach ein paar Wochen darf die junge Frau die Lautstärke nach unten regulieren. Einen weiteren Monat später hat sie die Senioren von einem christlichen Radiosender überzeugt. Nach einem Vierteljahr sagt der Mann doch tatsächlich zu ihr, schalt mal diese schreckliche Flimmerkiste ab, man versteht gar nicht, was die im Radio sagen. Mittlerweile wird zu den Mahlzeiten gebetet. Die junge Frau liest dem Ehepaar immer die Bibelstellen zu den christlichen Rundfunksendungen vor und man unterhält sich viel über Gott und der Wellensittich erfreut sich derweil in Gottes Schöpfung im Garten. Fahrt hinaus auf den See und werft weit draußen das Netz aus, sagt Jesus. Jesus, der übrigens doch offenbar mit im Boot sitzt. Dass er nach seiner Predigt an Land gegangen wäre, steht hier nicht. Also Jesus ist mit unterwegs. Fahrt hinaus auf den See und werft weit draußen das Netz aus. Und tatsächlich, Fische sind jetzt an einer Stelle, wo man sie eigentlich nicht vermuten könnte. Das kann also sein, du triffst dort auf von Jesus vorbereitete Menschen, die sich für den Glauben interessieren, wo du nicht damit gerechnet hast. Nochmal, du triffst ausgerechnet dort auf von Jesus vorbereitete Menschen, die sich für den Glauben interessieren, wo du um alles in der Welt nicht damit gerechnet hast. Ein vierter Gedanke, Arbeit unter dem Segen des Herrn ist auf gegenseitiges Helfen angelegt. Der Fang ist überwältigend. Petrus und Andreas winken die Kameraden im Nachbarboot herbei, die kommen und mit vereinten Kräften schafft man es, den Fang zu bergen. So ist das also bei denen, die auf Jesu Wort hin unterwegs sind. Man ist aufeinander angewiesen. Ist uns das klar? Muss uns vielleicht manchmal auch neu klar werden? Gottes Geist ist ein Freund des Teamgeistes. Niemand soll überlastet sein. Niemand soll denken, er bewältige das, was Jesus gibt, schon allein. Niemand sei zu stolz, Gefährten um Hilfe zu bitten. Arbeit für Christus ist besser zu schaffen, ist oft überhaupt nur zu schaffen, wenn man es gemeinsam anpackt. Und was ist das für ein Geschenk, auf dem Weg mit Christus Freunde zu haben, die man herbeiwinken kann, so wie damals jene Fischer auf dem See Genezareth taten. Und dann, nachdem der Fang geborgen ist, ist Petrus fix und fertig. Nicht nur in dem Sinn, dass er mit seinen Kräften am Ende ist. Müsste man jetzt nicht einen überglücklichen Petrus erwarten, wie eindrucksvoll hatte er Vertrauen in Jesus investiert, stattdessen tief erschüttert, fällt er vor Jesus nieder und ruft: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was ist passiert? Die Gegenwart Jesu bewirkt, Petrus sieht sich im Licht Gottes. Und was er da erkennt, das macht ihn nicht stolz, es erschrickt ihn. So wie nie zuvor erkennt er sich selbst. Vorher, als es galt, auf Jesu Wort hinauszufahren, musste Petrus vergessen, dass er Fischer ist. Nun müsste er vergessen, was für ein Mensch er ist, und das kann er nicht vergessen. Petrus merkt: Wir passen doch nicht zusammen. Du, Herr, du, der Heilige Gottes, der Reine, und ich, der Sünder. Herr, wie kannst du das überhaupt aushalten bei mir? Wie sollte ich in deiner Nähe bleiben können? Und die Antwort: Jesus geht nicht, sondern bleibt. Er bestreitet nicht, was Petrus sagt. Ich bin ein sündiger Mensch. Petrus wird das auch zeitlebens bleiben und wird immer allein von der Gnade leben können, so wie wir auch. Jesus geht nicht, sondern bleibt. Und, ja, das muss man auch noch sagen, und ob. Jesus nahm sogar den Platz des Petrus ein. Dein und mein Platz war das auch. Dort am mittleren Kreuz auf Golgatha, wo er hing, wo er für unsere Sünden starb. Was sagt uns das? Wenn ich meine Sünden behalten müsste, wenn sie auf mir liegen blieben, dann hätte ich allen Grund, mich vor Gott und vor der Begegnung mit ihm zu fürchten. Doch Jesus, wenn ich ihn bitte, räumt genau das und all das aus meinem Leben weg, was für Gott unausstehlich ist. All meine bewusste und unbewusste Sünde. Einmal ganz grundsätzlich durch das, was er getan hat auf Golgatha, und jeden Tag darf ich damit kommen. Ich erinnere mich, wie ich innerlich gejubelt habe, äußerlich auch, als Gott mir vor langer Zeit diese Gewissheit ins Herz gab: Zugute kommt mir, was Jesus tat. Ich bin durch ihn, um seinetwillen, freigesprochen. Und dann zu einem Predigtboten hat er mich gemacht. Auch das noch, was mir ein Leben lang ein Wunder geblieben ist, bis heute. Jesus hat nur solche Leute in seinem Dienst, in seiner Nachfolge, die wissen, dass sie Sünder sind und es auch bleiben. Andere hat er nicht. Und der fünfte Gedanke: befreit von Furcht und neu ausgerichtet durch Jesus. Wie sagt er zu Petrus: Du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an fängst du keine Fische mehr, sondern gewinnst Menschen für mich. Was ist das für eine hohe Berufung und was für eine Verheißung dazu? Und das wurde dann eben die große Leidenschaft des Petrus, auch anderen denen Gott nahe zu bringen, der in Jesus seine rettende Liebe zeigt. Damals und heute auch noch. Da ist zum Beispiel die Geschichte von Dashdendev, dem Direktor der mongolischen Vereinigten Bibelgesellschaft aus der Hauptstadt Ulaanbaatar. In den 1980er Jahren hat er in der DDR studiert, in Greifswald. Ein Student dort betet 7 Jahre für Dashdendev, bis der sich einladen lässt und zum Glauben kommt. Das schenkt Gott. Und später geht Dashdendev mit seiner Familie zurück in die Hauptstadt, bezeugt dort Christus. Vor ihm wusste man von keinem evangelischen Christen in der Mongolei. 3 Jahre später gab es etwa 50.000 dort, etwa 2% der Bevölkerung. Und es begann mit einem jungen Mann, der betete. 7 Jahre für einen bestimmten Menschen, der gastfreundlich war, durch Einladungen zu Weihnachten, der nicht für sich selbst lebte. Gott ist präsent, er setzt in Bewegung. Und wenn dann jemand wieder gut? Und wenn jemand Christ wird, dann freut sich der Himmel und er selber hat auch allen Grund dazu, sich zu freuen. Ich bin Gott ins Netz gegangen. Ich bin Gott ins Netz gegangen. Halleluja. Darf ich das mal fragen? Bist du Gott schon ins Netz gegangen? Nicht irgendwelchen Menschen. Das wäre nicht gut, sondern Gott ins Netz gegangen. Hast dich von ihm aufnehmen lassen in seine große Gemeinde, indem du dich beschenkt hast, beschenken lassen mit Jesus Christus. Und dann darfst du wissen, ich darf im Ozean seiner Gnade leben. Und wer so beschenkt ist, der hat den Wunsch, Christus zu Menschen und Menschen zu Christus zu bringen. Mit anderen Worten, das ist ja das Bild hier, das Netz auszuwerfen. Die Gemeinde des Christus in dieser Welt, was ist sie? Oh, man kann so viel dazu sagen. Die Bibel gibt uns ja so viele Bilder an die Hand vom Weinstock, Weinberg und von dem Tempel und von der Herde. Im Grunde habe ich gedacht, sie ist auch so etwas wie Fisherman's Band. Band heißt einfach Gruppe, Truppe. Also eine Gruppe von Menschen, Fischern, unterwegs im Namen des Herrn. Von Jesus berufene Leute, die einfach ihm vertrauen. So wie damals diese Fischer am See Genezareth. Die Beziehung zu Jesus hat fortan ihr Leben geprägt. Und ja, wie ist das mit uns? Es gibt doch nichts Besseres, als mit Jesus unterwegs zu sein. Jetzt die Frage, manche Menschen denken, dass ja, dazu muss ich eigentlich schon besonders gut sein. Und andere denken, ja, dazu muss ich besonders schlecht sein, sonst brauche ich ihn nicht. Aber nichts davon. Es ist einfach Ausdruck seiner Liebe, Ausdruck seiner Gnade. Es prägt ein Leben, unseres auch. Fisherman's Band. Unterwegs im Auftrag des Herrn mit dem Wunsch, Menschen zu finden, zu suchen und zu finden, die sich Christus anvertrauen. Jetzt die Frage, was brauchen solche Fischersleute? Schlecht wäre es, wenn man vom Fischen wenig hielte oder gar nicht wirklich bei der Sache wäre. Charles Haddon Spurgeon, der Erweckungsprediger in England im 19. Jahrhundert, sagte mal, wer ein guter Fischer sein will, muss sein Herz an die Angel hängen. Muss sein Herz an die Angel hängen. Was meint er damit? Ein Herz, denke ich, das erfüllt ist mit der Liebe, die von Christus kommt, Freundlichkeit ausstrahlt, ein Herz, das geduldig ist, unbeirrbar, wahrhaftig auch, das nicht arrogant daherkommt und das auch darauf gefasst ist, es gibt Enttäuschungen. Ein Herz, das niemanden so schnell aufgibt. Fisherman's Band. Ich schließe mit ein paar Beobachtungen von Bror Jonsson zum Fischen. Und ich finde, diese Beobachtungen von ihm, so hat er es, glaube ich, auch gedacht, als er schrieb, sind wunderbar anzuwenden auf den Auftrag von Jesus an seine Gemeinde. Vom Fischen. Beim Fischen in Lappland habe ich einige Lektionen gelernt. Erstens, es zählen die Fische, die man gefangen hat und nicht diejenigen, die man erschrecken, beeindrucken oder interessieren konnte. Zweitens, es ist ausgeschlossen, einen Fisch zum Anbeißen zu zwingen, er muss von sich aus kommen. Drittens, Ruhe ist wichtig. Spricht man zu viel oder bewegt sich unnötig, so ergreift der Fisch, der anbeißen will, die Flucht. Viertens, wer das Fischen nicht liebt, kann nie ein guter Fischer werden. Man muss das Warten genießen können, gleichgültig, ob es kalt ist, ob es regnet oder ob die Mücken stechen. Fünftens, manche Fischer nehmen immer denselben Köder, ungeachtet der Fischart, die sie fangen wollen. Doch eine Forelle wird durch einen anderen Köder angelockt als ein Kabeljau. Sechstens, man muss die Angel dort werfen, wo die Fische sind und nicht erwarten, dass sie zu einem kommen. Manche Leute ziehen es vor, sich bequem am Ufer niederzulassen, statt sich auf die glitschigen Felsen zu wagen oder in die Mitte der Strömung. So viel vom Fischen. Amen.